Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Teuer und umweltschädlich. Welche Subventionen sollten gekürzt werden? Dazu ein Gespräch mit Swantje Fiedler vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Direktauszahlung, wie die Bundesregierung Bürger leichter entlasten könnte. Licht gegen die Angst, Solarleuchten in Johannesburg. Bahn statt Flugzeug, die EU will internationale Zugreisen erleichtern. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick auf das neue Heizungsgesetz und die Klimaziele der Bundesregierung. Das Bundeskabinett hat heute das Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen, den Nachfolger des umstrittenen Heizungsgesetzes der Ampelkoalition. Es sah im Kern vor, dass neue Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Diese Regel wird mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz abgeschafft und Eigentümer haben wieder die freie Wahl beim Heizungskauf. Mit Erdgas oder Erdöl betriebene Heizungen darf es also weiter geben, aber ergänzt um eine sogenannte Grüngasquote für bestehende und neue Heizungen. Katharina Thoms in Berlin. Gestern Abend gab es im Koalitionsausschuss noch Änderungen am Gesetz in letzter Minute. Welche?
Also es gab noch ganz kleine Details am Ende, die geändert worden sind. Gerade das SPD-geführte Umweltministerium hatte da noch Bedarf. Im Gesetz im Neuen steht nämlich drin, dass das auch evaluiert werden wird im Jahr 2030. Und da war bisher als zuständiges Ministerium nur das Wirtschaftsministerium und Bauministerium drin. Und das Umweltministerium, was beim Thema Klimaschutz ja durchaus relevant ist, das fehlte, das steht jetzt mit drin. Und da hat man auch nochmal expliziten Verweis mit drin, dass hier für die Evaluation das Klimaschutzgesetz auch maßgeblich ist. Ansonsten sind die bisherigen schon bekannten Änderungen des eben früheren Ampelgesetzes weiterhin so geblieben. Die freie Heizungswahl. Es gibt kein konkretes Enddatum mehr für den Betrieb fossiler Heizungen, der vorher noch drin stand, und grüne Gase sollen eben nach und nach beigemischt werden für neue fossile Heizungen, die sogenannte Biotreppe oder auch Grüngasquote. Und der Plan endet allerdings im Jahr 2040. Da ist man dann bei 60% Beimischung. Wie es dann weitergeht, ist noch bisher und weiterhin völlig unklar.
Also es kann weitergehen mit den Gas- und Ölheizungen. Ist das Klimaziel, Deutschland will ja ab 2045 klimaneutral werden, damit gekippt?
Nein, alle halten daran fest und betonen das auch immer wieder, auch wenn eben dieses konkrete Enddatum für den Betrieb fossiler Heizungen ja jetzt fehlt. Das Wirtschaftsministerium sagt da auf Nachfrage, das sei auch gar nicht maßgeblich, ob das drin stünde oder nicht. Denn in der Evaluation in diesem Paragraphen steht ja eben drin, wir orientieren uns am Klimaschutzgesetz und da ist ja weiterhin Klimaneutralität 2045 drin und deswegen müsse man da jetzt auch gar nichts weiter reinschreiben. So ist deren Interpretation.
Wie grün sind denn die Biogase, die zunehmend beigemischt werden sollen und wo sollen sie herkommen?
Ja, das ist allerdings eine sehr, sehr gute und große Frage. Das eine, wie grün sind sie? Also es sind auf jeden Fall klimafreundlichere Brennstoffe als zum Beispiel Erdgas. Aber wirklich grün sind die eigentlich auch nicht. Experten betonen, da werden im Laufe der Produktion zum Beispiel bei Biomethan, was man ja eben direkt in klassische Erdgasheizungen beimischen kann, da werden im Laufe der Produktion und in der Verwendung sehr viel mehr Treibhausgase freigesetzt, als wenn man das zum Beispiel mit einer Stromheizung über Wärmepumpe dann letztlich vergleichen würde. Und es ist auch sehr aufwendig und gar nicht so wirklich effizient, Biomethan herzustellen und das dann zu verheizen. Nichtsdestotrotz, viele Umweltverbände, auch kommunale Unternehmen, die Stadtwerke fragen sich, selbst wenn wir das jetzt anwenden, wo soll denn eigentlich so viel Biogas, Biomethan herkommen? Im Moment ist die Produktion noch sehr, sehr überschaubar, wenn man denkt, wie groß die Begehrlichkeiten sind. Nämlich die Industrie hat großes Interesse für die Verbrennerautos, soll auch immer mehr beigemischt werden. Und jetzt kommen noch die Heizungen dazu. Da müsste man wirklich große, große Flächen anbauen, Mais, man bräuchte mehr Gülle. Man will auch eventuell importieren aus der Ukraine, aber für all das gibt es eigentlich gar keinen konkreten Plan. Deswegen sind da noch viele Fragezeichen.
Welche Reaktionen gibt es denn auf das neue Gesetz?
Ja, die Kritik ist ja gerade schon ein bisschen angeklungen. Da sind natürlich die Umweltverbände ganz, ganz vorn. Die befürchten, dass hiermit fossile Heizungen eigentlich zementiert werden und eine fossile Abhängigkeit einfach weiter besteht. wenn zum Beispiel Menschen eine neue Gasheizung sich einbauen, auch in 10 Jahren noch. Das andere ist, dass man eine Unsicherheit befürchtet, dass man auch, dass die Menschen erstmal weiter abwarten, weil sie jetzt auch nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt schon wieder mit dem neuen Gesetz und na, dann mache ich erstmal gar nichts. Und ja, das im Gebäudesektor, wo man ja sowieso mit den Emissionen hinterher hinkt. Und die große Gefahr sehen Umweltverbände, das ist eben, dass eben die Klimaziele in Gefahr sind. Das ist ein Rückschritt für Klima und Menschen, heißt es, das sei ein klimapolitischer Tiefpunkt, gerade eben in so einer fossilen Energiekrise, in der wir gerade sind. Es gibt aber durchaus auch positive Stimmen und Befürworter, die Gaswirtschaft zum Beispiel, auch der Bund der Industrie oder die Immobilienverbände. Da heißt es, ja, das ist gut, dass es überhaupt jetzt endlich mal eine Lösung gibt. Das Ganze sei unbürokratischer und pragmatischer als das alte Gesetz. Und aus der Heizungsbranche, aus der Gaswirtschaft, da hofft man natürlich auch auf ja ganz gute Geschäfte. Gerade die für Heizung im Bestand sind die Hybridlösungen, die da drin stehen, die auch vorher schon möglich waren, gut. Und der Mieterbund begrüßt, dass es eben Mieterschutzklauseln gibt, die die Kosten so ein bisschen dämpfen sollen, denn fossile Brennstoffe werden ja nach und nach immer teurer.
Reaktionen auf das Gebäudemodernisierungsgesetz, das das Bundeskabinett heute beschlossen hat, zusammengetragen von Katharina Thoms. Dankeschön dafür nach Berlin. Im Koalitionsausschuss gestern Abend ging es auch um Subventionen und eventuelle Sparmöglichkeiten. Die sieht zum Beispiel das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, FÖS, eine unabhängige und überparteiliche Denkfabrik. Am Vormittag habe ich mit Swantje Fiedler, der wissenschaftlichen Leiterin des FÖS, gesprochen. In welchen Bereichen sehen Sie Subventionen gerne abgeschafft, weil sie Natur- und Umweltschaden und Klimaschutzanstrengungen konterkarieren? Das war meine erste Frage.
Ja, die Liste der umweltschädlichen Subventionen in Deutschland ist lang und es gibt sie in fast allen Bereichen. Aber besonders hervorheben möchte ich den Verkehrsbereich. Hier sehen wir sehr teure und absurde Subventionen und gleichzeitig hinken wir beim Klimaschutz im Verkehr ziemlich hinterher. Ein weiterer Bereich sind Energiepreissubventionen. Die sind auch sehr teuer und eigentlich gedacht, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, aber sie wirken oft zu pauschal und nicht zielgenau.
Verkehr und Energiepreise. Welche konkreten Fehlanreize machen Sie denn dort aus?
Meistens sind das Steuervergünstigungen, die die Preise von fossilen Energien wie Öl und Gas senken und das verursacht Wettbewerbsverzerrung. Der Fehlanreiz entsteht dann dadurch, dass es günstiger ist, in diesen fossilen Strukturen zu bleiben, als zum Beispiel in Effizienz und erneuerbare Energien zu investieren. In der Industrie bräuchten die Unternehmen also statt billigen Gas und Kohle eher gezielte Investitionshilfen. Und im Verkehr sind die Subventionen beispielsweise das Dieselprivileg oder die steuerliche Begünstigung von Dienstwagen, eine fehlende Kerosinbesteuerung im Flugverkehr. Und dadurch haben insgesamt Elektroauto und Bahn es schwerer, sich gegen Diesel und Flugzeug durchzusetzen. Und ja, klimaschädliches Verhalten bleibt dadurch attraktiver. Und für den Staat ist es am Ende dann umso teurer, weil er dann noch mit zusätzlichen Förderprogrammen für Elektroautos oder Wärmepumpen gegensteuern muss.
Beim Stichwort Subventionen, da fällt ja auch auf, dass es teilweise Regelungen gibt, die sich quasi widersprechen. Was wären Beispiele dafür?
Ja, im Verkehrsbereich wieder, ne? Also da wird einerseits der Verbrenner subventioniert, der Diesel-Dienstwagen. Und an anderer Stelle versucht man dann das Elektroauto voranzubringen. Und das ist dann umso teuer, wenn man von den fossilen Energien wegkommen will.
Die Bundesregierung hat sich ja ein Sondervermögen genehmigt, also neue Schulden, auch speziell für Infrastruktur und für Klimaneutralität. Wie beurteilen Sie das, was bisher an Investitionen passiert ist?
Ja, grundsätzlich sehen wir es positiv, dass es diese Investitionsoffensive gibt. Die ist überfällig. Deutschland hat über viele Jahre zu wenig in Schienennetze oder Gebäudemodernisierung investiert. Und wir sehen aber kritisch, dass ein erheblicher Teil der Mittel in konsumtive Subventionen fließt, wie zum Beispiel Energiepreisbremsen, statt konsequent in Zukunftsinvestitionen. Und zum Zweiten fehlen verbindliche Klimaschutzkriterien für die Mittelverwendung. Dadurch können die Gelder im schlimmsten Fall sogar klimaschädlich wirken Beispiele dafür gibt es auch. Also etwa wurde in LNG-Terminals investiert. Wir haben außerdem auch ein Transparenzproblem. Es gibt Verschiebungen zwischen Bundeshaushalt und Fonds und Sondervermögen. Und so ist oft unklar, was eigentlich wirklich zusätzlich investiert wird mit den Mitteln. Ja, und auch im Bereich Subventionen sehen wir aktuell eher Rückschritte. Die aktuelle Bundesregierung, die weitet umweltschädliche Subventionen sogar noch aus, anstatt sie abzubauen. Die Beispiele der letzten Monate sind der Tankrabatt oder eine Erhöhung der Pendlerpauschale, die Wiedereinführung des Agrardiesels in der Landwirtschaft oder auch die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer.
Wie könnte es sinnvoller laufen?
Das FÖS fordert, die Mittelverwendung konsequent am Ziel der Klimaneutralität auszurichten und dafür auch verbindliche Kriterien anzuwenden. Das heißt, nur Projekte, die die Transformation voranbringen, sollten finanziert werden. Also da geht es um Schieneninfrastruktur, öffentlichen Nahverkehr, Stromnetze, Wärmenetze, Gebäudesanierung. Und wir brauchen dringend mehr Transparenz darüber, wie die Mittel eigentlich eingesetzt werden und ob sie wirklich zusätzlich sind. Ja, und natürlich müssen wir die umweltschädlichen Subventionen schrittweise so umbauen, dass sie den Wandel nicht mehr bremsen, sondern ihn gezielt unterstützen.
Schaffen wir das auch vor dem Hintergrund, dass bisher die Möglichkeiten, grünen Strom zu erzeugen, noch nicht so weit fortgeschritten sind?
Ja, die Technologien sind da. Es gibt klare Pfade, wo wir hin müssen. Jetzt muss eben nur der richtige Weg und die richtigen politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt und dass wir die Infrastruktur dafür haben.
Zum Abbau klimaschädlicher Subventionen war das Svantje Fiedler vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Krisenbewältigung, Klimageld, Kindergeld. Wenn der Staat schnell finanzielle Unterstützung leisten will, dann braucht er die richtigen Kontonummern. Und zwar am besten von allen, die berechtigte Ansprüche haben. Was passiert, wenn diese IBAN-Nummern nicht vorliegen? Das haben viele in der Zeit der Corona-Pandemie gespürt. Im vorigen Jahr sollte damit begonnen werden, einen Mechanismus für Direktauszahlungen aufzubauen. Sandra Pfister ist ins Studio gekommen. Wie weit ist der Plan gediehen?
Also man ist wohl immer noch nicht ganz fertig im Finanzministerium. Wenn der Plan fertig gewesen wäre, diese Direktüberweisung, dann hätte die Bundesregierung vor etwas mehr als 4 Wochen, als sie dann nämlich wegen der hohen Spritpreise beschlossen hat, dass sie uns etwas unter die Arme greifen will, dann hätte sie direkt mit Direktüberweisungen starten können. Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, die hatte da wohl auch so einen Plan in der Tasche, jedem Bürger, jeder Bürgerin ein Pendlergeld zu überweisen. Das hätte den Charme gehabt, dass jeder von uns selbst hätte entscheiden können, ob er oder sie das Geld fürs Tanken ausgibt oder vielleicht dann auch eher ins Bahnfahren steckt oder sich ein neues Fahrrad kauft. So wurde es dann der Tankrabatt, der eben nur an die Autofahrer geht. Also man sieht, dass diese Direktüberweisung vom Staat, dass die noch nicht richtig klappt und dass da eine Menge dranhängt.
Die Idee ist also nicht ganz neu. Die gab es ja schon in der Ampelkoalition, als man damit das Klimageld verteilen wollte.
Genau, und daraus ist ja dann eben nichts geworden. Vor 4 Jahren schon hat das Christian Lindner schon auf dem Tisch gehabt. Der war damals Finanzminister. Und die Grünen haben ihm damals unterstellt, dass der das bewusst gebremst oder sogar torpediert habe im Finanzministerium, die Direktüberweisung, weil er eben das Klimageld nicht gut fand. Das hätte ja Menschen mehr entlastet, die weniger CO2 freisetzen. Vom Klimageld ist jetzt bei Schwarz-Rot keine Rede mehr, aber damals wurde schon was angestoßen, und zwar, dass es rechtlich inzwischen komplett möglich ist, dass der Bund uns direkt Geld auszahlt. Das ist geregelt seit 1,5 Jahren in einem Gesetz. Dass es trotzdem nicht weitergeht, das hat andere Gründe.
Welche denn?
Technische Gründe nennt der Bund eng verquickt mit der Personalfrage, wie viele Menschen werden da eigentlich gebraucht, um da Dinge zu verknüpfen und auch zu überprüfen. Und das andere sind politische Gründe. Ein politischer Grund könnte sein, dass der aktuelle Finanzminister Lars Klingbeil, dass der das Ganze erst dann scharf stellen will, wenn er verhindern kann, dass mit so einem System Geld mit der Gießkanne ausgezahlt wird. Also bei knappen Kassen will er eben, dass dieses System gewährleisten kann, dass das Geld an die geht, die es danach wirklich brauchen. Das technische Argument ist, um die direkte Überweisung scharf zu stellen, fehlen hunderte Beamte, vor allem im Bundeszentralamt für Steuern, die das Geld dann letztlich auszahlen sollen. Ich habe da vor der Sendung geredet mit Hermann Josef Tenhagen, der ist Chefredakteur von Finanztipp. Der sieht nicht so ganz, wo es da haken könnte.
Und jetzt erfährt man, dass das zwar technisch womöglich machbar ist, aber dass man immer noch nicht alle Konten hat und dass es beim Auszahlen, dass man da ganz viele Leute für brauche, wo man sich fragt, also elektronisch, meine Bank braucht beim Auszahlen auch keine Leute. Wieso brauchen die hunderte von Leuten? Das kann eigentlich kein Hexenwerk sein.
Ist es vielleicht auch nicht, aber was schon stimmt, ist, dass das Bundeszentralamt für Steuern nur von einigen wenigen von uns die Kontodaten hat. Und wenn man die Kontodaten hat, dann kann man eben auch nichts überweisen direkt.
Kann der Bund sich die einfach von uns holen, die Kontodaten?
So einfach geht das nicht, weil das ja datenschutzrechtliche Gründe hat. Die müssen wir liefern. Jetzt gibt's ja erstmal nichts, wofür wir die liefern. Es gibt ja keine Entlastungsprämie, die uns der Bund dann überweisen möchte. Da kann man aber sagen, wir könnten selbst trotzdem durchaus uns jetzt mal in Stellung bringen für den Tag X, wenn das Finanzministerium dann wirklich so weit ist, dass es was überweisen will, dass wir dann schnell an unser Geld kommen. Wie nämlich, wir könnten aktiv selbst dem Bundeszentralamt für Steuern unsere IBAN mitteilen. Wie geht das? Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp, der ist Fan davon. Der hat das gestern eben gerade nochmal selbst gemacht und er sagt, es ist einfach und es ist sicher.
Das kann man ganz einfach über das eigene Bankkonto machen. Man kann es auch über Elster machen, weiß ich. Das sollte man einfach probieren. Und offenbar sind die Banken, jedenfalls hat es heute Morgen bei mir sehr gut geklappt, da auch vernünftig am Start.
Also er ist da ganz positiv und sagt, dann ist man zumindest bereit, wenn der Bund diese Direktüberweisung scharf stellt.
Direktauszahlungen vom Staat. Sandra Pfister schilderte, was es noch gibt und wo es noch hakt. Dankeschön. Die Innenstadt von Johannesburg gilt als gefährliches Pflaster, vor allem nachts, denn oft sind Laternen kaputt oder der Strom fällt aus. Jetzt installiert eine private Initiative großflächig Solarleuchten. Stefan Überbach berichtet.
Die Nelson-Mandela-Brücke ist ein Wahrzeichen von Johannesburg. Sie verbindet die Stadtviertel Braamfontein und Newtown im Zentrum der Millionenmetropole. Doch in der Nacht lag die markante weiße Stahlseilkonstruktion lange Zeit im Dunkeln. Die Beleuchtung war ausgefallen wegen Kabeldiebstahl, Vandalismus oder mangelhafter Wartung. Viele Menschen waren deshalb nach Sonnenuntergang mit einem mulmigen Gefühl unterwegs, denn die Dunkelheit zieht Kriminelle an. Jetzt aber ist die Brücke wieder hell erleuchtet. Die private Initiative Josie My Josie hat auf der gesamten Länge von 300 Metern und in den angrenzenden Straßen leistungsfähige Solarlampen installiert. Rob Olsen de Sine, Sprecher von Josie My Josie. Wir haben uns mit den Sicherheitsleuten unterhalten und es sagt viel aus, wenn die uns erzählen, dass hier jahrelang das einzige Licht die Verkehrsampel ganz am Ende der Straße war. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist es buchstäblich wie Tag und Nacht. Das ist ein Moment, auf den wir stolz sind und hoffentlich gibt es den Menschen in Josie ein Gefühl von Vertrauen und Geborgenheit. Die Solarlampen laden sich tagsüber auf und schalten sich bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein, unabhängig vom Stromnetz und von den häufigen Stromausfällen. Für viele Menschen bedeutet das mehr Sicherheit im Alltag. Nelson Sibanda arbeitet als Wachmann in der City. Früher war hier alles dunkel und gefährlich. Wir hatten Angst vor den Kriminellen. Darum sind wir jetzt sehr dankbar für die Beleuchtung. Den Anwohnern in der Gegend rund um die Brücke geht es genauso. Modedesigner Floyd Manotuana hat sein Atelier in einem renovierten Industriegebäude ganz in der Nähe. Wo es bessere Beleuchtung gibt, schreckt das Kriminelle von ihren Aktivitäten ab. Ja, das wird auch dabei helfen, die Kriminalität zu reduzieren. Und in der Tat, laut Josie My Josie ist die Kriminalität an und auf der Nelson-Mandela-Brücke zuletzt drastisch zurückgegangen. Auch in anderen Teilen der Innenstadt geht der Ausbau der Solarbeleuchtung voran, finanziert von Unternehmen, privaten Spendern und städtischen Partnern. Insgesamt 7.500 Lampen hat sich Josie My Josie vorgenommen. Die Initiative will damit auch das ramponierte Image von Johannesburg zumindest ein bisschen wieder aufpolieren und, wie ihr Sprecher Rob Olsen de Sine sagt, der Stadt neue Hoffnung geben.
Josie My Josie is all about bringing hope back to Joburg.
Es geht darum, den Sprachlosen eine Stimme zu verleihen, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Studien auf der ganzen Welt zeigen, wenn man Licht ins Dunkel bringt, ist das der erste Schritt, um Vertrauen und Sicherheit in den öffentlichen Raum zurückzuholen.
Aus Südafrika war das Stefan Überbach. Mit dem Zug von Brüssel nach Budapest oder von München nach Malaga. Die EU hat sich vorgenommen, lange Bahnfahrten als Alternative zum Fliegen attraktiv zu machen. Einfach ist das nicht. Und das fängt bei der Ticketbuchung und den verschiedenen Sprachen an. Der Umgang mit verpassten Anschlüssen und Entschädigungen kommt dazu. Heute stellt die EU-Kommission ihre Entwürfe zu europaweiten Zugreisen vor. Annabel Brockhus ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Was ist denn bisher bekannt?
Die EU-Kommission will ganz grundsätzlich Zugreisen in Europa attraktiver machen und vor allem auch Zugreisen über die Grenzen hinweg. Dazu zählt einerseits, dass man die Bahnstrecken ausbaut und dass es schnellere Verbindungen geben soll, zum Beispiel zwischen Berlin und Kopenhagen. Dafür hat die EU-Kommission schon im November einen Vorschlag gemacht für diese schnelleren Verbindungen. Und heute in der Pressekonferenz, die gerade vor wenigen Minuten begonnen hat, stellt sie ein Gesetzespaket vor, in dem es gezielt um die Bahntickets geht. Das heißt, dass ich nur noch ein Ticket habe, das ist die Vorstellung der EU-Kommission, wenn ich durch mehrere Länder reise und wenn mehrere Bahnunternehmen beteiligt sind und dass dann auch, wenn was schiefläuft, wenn einen Zug verspätet habt, ich dadurch den Anschluss verpasse, aus anderen Gründen ein Zug ausfällt, dass ich dann auch eine Anlaufstelle habe, bei der ich Hilfe bekomme und bei der ich dann auch eine Entschädigung beantragen kann. Und damit will die EU-Kommission auf zwei Nadelöhre reagieren, die Buchung und nachher auch, ich sage es mal, der Service, die Beförderungsbedingungen, bei der es aktuell massiv Probleme gibt, wenn man an den grenzüberschreitenden Bahnverkehr denkt.
Sind damit die größten Probleme schon angesprochen oder gibt es noch mehr?
Nein, das sind in der Tat die zwei größten Probleme. Die Organisation Transport and Environment hat mal eine Untersuchung gemacht und festgestellt, ja, einfach wie schwierig das ist, wenn man zum Beispiel bei den Bahnunternehmen selber Tickets buchen will. Man findet nicht immer die schnellsten Verbindungen, man findet nicht immer den günstigsten Preis. Wenn man auf Drittplattformen geht, ist es noch teurer. Man scheitert sozusagen auch an der Sprachbarriere. Es ist nicht immer kompatibel und da fängt das Problem schon an. Und deswegen will die EU-Kommission halt eben hier auch für mehr Transparenz schon bei den Preisen sorgen. Aus Verbrauchersicht klingt das super, aber aus Sicht der Bahnunternehmen ist das nicht ganz trivial, weil das Geld kostet, das kostet Zeit. Es geht darum, dass IT-Systeme verknüpft werden müssen miteinander, um die Daten zu zügen, zu Preisen, zu Ausfällen, zu Verspätungen auszutauschen. Die Beförderungsbedingungen müssen teilweise harmonisiert werden, wenn man zum Beispiel an Entschädigungen denkt. Und gleichzeitig beschäftigen die Bahnunternehmen ja gerade ganz andere Dinge, vor allem nämlich der Streckenausbau und die Sanierung.
Über die App der Deutschen Bahn Reisen nach Neapel oder Bukarest buchen, das bleibt vorerst offenbar noch ein Wunschtraum, oder?
Nee, das geht tatsächlich jetzt schon, weil die Deutsche Bahn sich selber mit anderen Bahnunternehmen zusammengeschlossen hat in den vergangenen Jahren und schon an einem IT-System gebastelt hat, dass man zum Beispiel Züge schon nach Österreich, also mithilfe der österreichischen, schweizerischen, italienischen Bahn zum Beispiel nach Neapel buchen kann. Allerdings werden nicht immer alle Verbindungen in der App angezeigt. Auch wenn sie angezeigt werden, kann man sie vielleicht nicht immer buchen. Und darauf weist die Bahn auch in ihrer App hin. Selbst wenn man das Ticket buchen kann, muss ich mich immer noch an die, ja, mit den verschiedenen Bahnunternehmen auseinandersetzen, wenn dann was schief geht. Und sie kann halt nicht dafür garantieren, sie kann nichts unternehmen, mich entschädigen, wenn ich zum Beispiel einen Zug verpasse. Also die Bahn ist hier schon tatsächlich einen Schritt voraus. Aber die Frage ist auch hier jetzt, wenn der Vorschlag der EU-Kommission tatsächlich umgesetzt wird, ist das IT-System, mit dem die Deutsche Bahn gerade arbeitet, kompatibel mit dem, was auch der EU-Kommission vorschwebt?
Die EU-Kommission will länderübergreifende Zugreisen einfacher machen. Was dazu bisher bekannt ist, schilderte Annabel Brockus. Danke dafür nach Brüssel. Und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.